Hebräer 11, 8 bis 10 und dann 13 bis 16. Sein fester Glaube brachte Abraham dazu, Gott zu gehorchen. Als Gott ihm befahl, in ein Land zu ziehen, das ihm erst viel später gehören sollte, verließ er ohne zu zögern seine Heimat. Dabei wusste er überhaupt nicht, wohin er kommen würde. Er vertraute Gott. Das gab ihm die Kraft, in dem Land, das Gott ihm versprochen hatte, als Fremder zu leben. Wie Isaak und Jakob, denen Gott dieselbe Zusage gegeben hatte, wohnte er nicht in einem festen Haus, sondern in Zelten. Denn Abraham wartete darauf, dass er einmal in die Stadt einziehen würde, die wirklich auf festen Fundamenten steht und deren Gründer und Erbauer Gott selbst ist. Sie waren alle Menschen, die sich fest auf Gott verließen, doch sie starben, ohne dass sie Gottes Verheißung zu ihren Lebzeiten erfüllte. Lediglich aus der Ferne hatten sie sich darauf gefreut, denn sie wussten genau, dass sie auf dieser Erde nur Gäste und Fremde sind. Wer aber zugibt, hier nur ein Fremder zu sein, der sagt damit auch, dass er seine wirkliche Heimat noch sucht. Unsere Väter betrachteten das Land, aus dem sie weggegangen sind, nicht als ihre Heimat. Dorthin hätten sie ja jederzeit zurückkehren können. Nein, sie sehnten sich nach einer besseren Heimat, nach der Heimat im Himmel. Deshalb bekennt sich Gott zu ihnen. Er will ihr Gott und Herr sein, denn für sie hat er eine Stadt im Himmel gebaut. Amin Maalouf ist ein libanesischer Schriftsteller. Er lebt schon seit vielen Jahren in Frankreich und seine Familie ist auf der ganzen Welt verstreut. In seinem Buch »Die Spuren des Patriarchen« erzählt er seine Familiengeschichte. Er beginnt das Buch mit »Ich mag das Wort Wurzeln nicht«. Wiederhole, ich mag das Wort Wurzeln nicht. Wurzeln graben sich in die Erde, halten sich fest. Ein Baum braucht seine Wurzeln, der Mensch nicht. Für uns Menschen zählen die Wege. Sie führen uns. Sie geben uns Hoffnung. Sie bringen uns voran. Menschen atmen Licht. Wir strecken uns nach dem Himmel. Und wenn wir in die Erde sinken, verwesen wir. Brauchen wir Menschen keine Wurzeln, sondern nur Wege? Das letzte Heft der mennonitischen Kirche in der USA behauptet das genaue Gegenteil. Ein Artikel darin unterstreicht, dass Orte von Bedeutung sind. Geografische Orte sind nicht neutral. Das heißt, an einem Ort verwurzelt sein und sich darin heimfühlen, ist wichtig. Orte sind wesentlich und sie bestimmen und beeinflussen unseren Glauben und unsere Theologie. Wer an einer Grenze aufwächst oder eine Grenzgemeinde besucht oder wie Abraham seine Heimat verlässt und auf dem Weg ist, ohne zu wissen, wo er hinführt, der wird anders geprägt. Wer Krieg erlebt hat und alles verloren hat, wird auch eine andere Theologie haben als jemand, der immer am gleichen Ort in Frieden gelebt hat. Migrationstheorien sagen, dass Identität, Heimat und Dazugehören sehr wichtig für den Menschen ist. Flüchtlinge leiden, weil sie nirgends dazugehören. Ihre Flucht hat einen gewissen Identitätsverlust mit sich gebracht. Sie können mit einem Baum verglichen werden, der entwurzelt wurde und nun nach einem neuen Boden sucht. Weit weg von ihrer alten Heimat werden Migranten oft konservativer und mehr auf sich selbst bezogen als vorher, als sie noch in ihrer alten Heimat lebten. Sie wollen ihre Kultur und Religion doch nicht verlieren. Und sie leben also mit einer Spannung. Auf der einen Seite dem Wunsch, integriert zu werden, und auf der anderen Seite nichts zu integrieren und eben so zu bleiben, wie sie waren. Wir wollen nun verschiedene faszinierende Lebensgeschichten von Menschen, die als Fremde und Ausländer gelebt haben, betrachten. Diese sprechen auch von einer Spannung zwischen Verwurzeltsein und auf dem Weg sein. Und häufig auch heimatlos sein. Die Bibel enthält viele solcher Lebensgeschichten. Ich beginne mit Josef und Mose. Beide hatten in Ägypten gelebt. Josef wurde aber nicht in Ägypten geboren, sondern im Land Kanaan. Josef ist der Sohn Jakobs. Seine Mutter ist die Lieblingsfrau, also Jakobs Lieblingsfrau Rahel. Deshalb wird Josef von seinem Vater bevorzugt. Mit 17 Jahren hat Josef Träume, die ihn ins Zentrum stellen, und er träumt, dass seine Brüder vor ihm niederfallen oder sich vor ihm niederwerfen, und das ist natürlich zu viel für seine Brüder, die eifersüchtig sind. Sie packen ihn und werfen ihn in eine Zisterne und verkaufen ihn dann an eine vorbeiziehende ismailitische Karawane. Die Karawane bringt Josef nach Ägypten. Welch ein Weg, in die Fremde zu gelangen. Josef wird als Sklave an Potiphar verkauft, doch Gott hat Josef in der Fremde nicht vergessen. Er segnet, die Bibel sagt, dass Josef gesegnet wird und dass alles, was er in seine Hände nimmt, deshalb gelingt. Potiphar überlässt ihm deshalb die Organisation seines ganzen Haushaltes. Josef ist jung, schön anzusehen und erfolgreich. Nicht nur Potiphar bemerkt das, sondern auch seine Frau. Sie verliebt sich in ihn und will mit ihm schlafen. Josef widersetzt sich ihren Annäherungsversuchen über längere Zeit, bis sie ihm eine Falle legt. Und weil er nicht will und nicht mitwacht, klagt sie ihn aus Wut an und behauptet frech, dass Josef sie vergewaltigen wollte. Wem glauben die Leute? Ihm, dem jungen Sklaven, dem Ausländer? Oder der Frau Potiphars, einer angesehenen und reichen Frau? Ihr Mann ist der Kämmerer des Pharaos und Oberster seiner Leibwache. Wem glaubt Potiphar? Seiner Frau oder seinem Sklaven? Die Bibel erzählt uns, dass Potiphar seiner Frau geglaubt hat und dass Josef ins Gefängnis kommt. Die Geschichte ist erstaunlich. Ich denke, dass es für Josef in seiner niedrigen Position als Sklaven sehr schwierig war, Potiphars Frau zu widerstehen. Das ist ein Machtverhältnis da. Denn ein Sklave hat ja keine Rechte, auch nicht über seinen eigenen Körper. Ich spreche darüber, weil Tausende von Afrikanern und Asiaten im Nahen Osten als Diener arbeiten. Sie sind keine Sklaven, aber sie werden relativ häufig finanziell und sexuell ausgebeutet. Da sie in einer schwachen Position sind, fremd und ohne Familienangehörige, ohne Schutz, können sie sich kaum zur Wehr setzen. Ob da einer oder eine manchmal einfach mitmacht, weil sie ratlos sind? Deshalb ist Josefs Geschichte umso erstaunlicher. Er war in einer schwachen Position und trotzdem ließ er sich nicht verführen. Doch er musste die Konsequenzen seiner Entscheidung tragen. Er wurde bestraft und kam ins Gefängnis. Gott geht aber mit Josef ins Gefängnis und Gott segnet seine Hände. Josef wird nach einiger Zeit als Gefängnisvorsteher eingesetzt. Durch Traumdeuten wird Josef im Gefängnis bekannt. Das Traumdeuten bringt ihn schlussendlich vor den Pharao und aus dem Gefängnis. Mit 30 Jahren wird er frei. Der Pharao erkennt, dass Josef ein begabter junger Mann ist und er setzt ihn deshalb als rechte Hand über Ägypten ein. Und in dieser Funktion baut Josef große Getreidehäuser, um während der guten Erntejahre Korn zu lagern. Deshalb hat das Volk während der darauf folgenden schlechten Jahre genug zu essen. Die schlechten Jahre bringen eine große Hungersnot. Wegen dieser Hungersnot reisen nun Josefs Brüder nach Ägypten. Sie haben gehört, dass es in Ägypten mit Korn gefüllte Speicher gibt. Als sie in Ägypten ihren Bruder Josef treffen, erkennen sie ihn nicht. Er spricht fließend Ägyptisch, zieht sich wohl ägyptisch an und die Brüder kommen hungrig und sind nun in einer schwächeren Position. Das Blatt hat sich gewendet. Josef hat nun eine hohe Stellung und hätte sich an ihnen rächen können. Doch nachdem er sie getestet hat, vergibt er ihnen und erkennt, sicher sehr schmerzhaft, dass er vorausgesandt wurde, um sein Volk zu retten. Um zu überleben, musste sich Josef anpassen. Er war fremd, ganz allein und er musste eine neue Sprache lernen. Die Bibel sagt nur, dass Gott ihn nie verlassen hat. Nachdem Josef geheiratet hat, kriegt er zwei Söhne. Die Namen, die er ihnen gibt, drücken seinen schweren Weg aus und auch seinen Schmerz. Josef nennt seinen ersten Sohn Manasse und er sagte, denn Gott hat mich vergessen lassen, all mein Unglück und mein Vaterhaus. Den zweiten Sohn nennt er Ephraim, denn Gott, sagt er, hat mich wachsen lassen im Lande meines Elends. Ägypten, das Land seines Elends. Obwohl Josef eine hohe Position erreicht hat, nennt er Ägypten das Land seines Elends. Doch er war doch integriert. Vor seinem Tod wünscht sich Josef, in seiner alten Heimat begraben zu werden, dem Land Kanaan. In diesem Wunsch erkennen wir ein Sehnen nach einer Heimat, welche Ägypten wohl doch nie ganz für ihn wurde. Die zweite Gestalt, die ich kurz betrachten möchte, ist Mose. Er ist der Nachkomme dieser Hebräer, die zu Josefs Zeiten wegen einer Hungersnot nach Ägypten gekommen sind. Und diese Nachkommen sind nun zu einem großen Volk gewachsen, welches es nach 4 Generationen immer noch nicht integriert ist und immer noch in Ägypten lebt. Oder eben assimiliert ist, wie man diesen angestrebten Prozess für Ausländer in der ganzen Welt nennt. 2. Mose 1,8 sagt, da kam ein neuer Pharao in Ägypten auf. Der wusste nichts von Josef. Die Überlebensgeschichte des Volkes wurde vergessen. Wie tragisch. Der neue Pharao empfindet dieses Volk als Bedrohung. Um es zu schwächen, zwingt er ihm Fron und Zwangsarbeit auf. Da dies nicht gelingt, will dieser unbarmherzige Pharao alle männlichen, neugeborenen Kinder in den Nil werfen, um das Volk noch mehr zu schwächen. Und Mose wird nun genau in diese schwierige Zeit hineingeboren. Seine Mutter versteckt ihn für 3 Monate zu Hause, was ja sicher sehr schwierig ist. Und als das nicht mehr geht, legt sie ihn in ein Körbchen am Nilufer in den Schilf. Und dort findet ihn eine ägyptische Prinzessin. Die ist sicher nicht auf den Kopf gefallen und erkennt, dass Mose ein hebräischer Junge ist. Doch sie hat Erbarmen und sie adoptiert ihn. Mose ist ein Adoptivkind. Er wächst am ägyptischen Hof auf, aber er weiß, dass er von den hebräischen Sklaven abstammt. Als junger Mann stellt er sich stolz den hebräischen Sklaven zur Seite und erschlägt einen ägyptischen Wächter. Als es herauskommt, muss er fliehen. Und denn von diesem Zeitpunkt an heißen ihn weder die Sklaven noch die Ägypter willkommen. Nach 40 Jahren in der Wüste ist er nicht mehr so sicher von sich selbst. Und als Gott ihn ruft, versucht er sich mit allen möglichen Ausreden zu entschuldigen. Gott gibt aber nicht locker. Und schlussendlich geht Mose mit Gottes Hilfe und Beistand nach Ägypten zurück. Und dort fordert er den Pharao heraus und leitet nach einem schrecklichen Machtkampf, den 10 Plagen, das hebräische Volk durch den Sinai in die alte Heimat zurück. Welch eine vielfältige Person dieser Mose. Als Sklave geboren, als ägyptischer Prinz aufgewachsen, doch die meiste Zeit seines Lebens lebte er als Nomade in der Wüste. Da erstaunt es uns nicht, wenn in seinem Leben eine gewisse Entwurzelung zutage kommt. Und sie drückt sich im Namen seines ersten Sohnes aus. Mose nennt ihn Gershom und sagte: Denn ich bin ein Fremdling geworden in einem fremden Land. Diese Lebensgeschichten der Bibel berühren mich tief. Die Geschichten von Josef und Mose faszinieren mich besonders, weil in ihrem Leben ein Element der Ruhelosigkeit herauskommt. Ich kann mich mit diesem Fremdsein auf dieser Welt ein Stück identifizieren. Auch ich lebe schon seit vielen Jahren als Fremde und als Ausländerin. Doch spüren nicht alle Menschen dieses Sehnen? Sind wir nicht alle Gäste auf dieser Erde? Fühlen wir uns nicht alle manchmal zerrissen in unserem menschlichen Dasein und auf der Suche nach einer festen Bleibe? Ich habe in England, wo ich jetzt lebe, für ein paar Jahre in einer Jugendgruppe ausgeholfen. Da habe ich viele junge Engländer getroffen, die Drogen- und Alkoholprobleme haben. Viele von ihren Eltern haben auch Drogen- und Alkoholprobleme. Viele kennen ihre Väter nicht. Ich finde, vielen von ihnen wissen kaum, wer sie sind. Sie haben keine starke Identität. Und obwohl sie mit einem Ort verbunden sind und in Nottingham geboren sind, empfand ich sie sehr entwurzelt. Kürzlich habe ich eine Geschichte von einer jungen Frau gelesen, die kinderlos war. Und sie hätte so gerne Kinder gehabt. Aber ihre Kinderlosigkeit stellte ihre ganze Identität in Frage. Und sie hatte Mühe, einen Sinn im Leben zu finden. Schlussendlich lernte sie, dass ihre Identität nicht davon abhängt, ob sie Kinder hat oder nicht, sondern wie sie ihr Leben mit Jesus lebt und mit anderen umgeht. Ich erzähle diese Geschichten nur, weil wir uns doch alle irgendwie eine Identität aufbauen, die hin und wieder ins Wackeln kommt. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns fragen, woraus unsere Identität besteht. Welche Geschichten haben uns geformt? In welchem Denken sind wir verankert? In der Geschichte des Nationalismus, anderen Philosophien, den Geschichten von Walt Disney oder der Bibel? Welche Geschichten geben uns Leben und inspirieren uns? Was formt uns und was lassen wir einen Teil unserer Identität werden? Der berühmte englische Schriftsteller Tolkien, der den Herr der Ringe geschrieben hat, hat gesagt, dass nicht alle, die wandern, verloren sind. Alle, die wandern, sind auf dem Weg. Alle, die wandern, bewegen sich. Amin Maalouf hat den Weg unterstrichen. Er wollte auf dem Weg sein. Und als Christen sind wir auf dem Weg mit Jesus. Er ist der Weg und das Leben. Er inspiriert uns. Die Evangelien enthalten Gleichnisse und andere Geschichten. Wir erzählen diese Geschichten unseren Kindern. Wir lesen und diskutieren sie in Hauskreisen. Wir predigen über sie in der Gemeinschaft. Diese Bibelgeschichten formen uns. Und deshalb meine ich, wir dürfen in Jesus verwurzelt auf dem Weg sein. Nun, die Bibel beginnt mit der Erschaffung der Welt und der Menschen Adam und Eva. Nach dieser Geschichte sind alle Menschen Fremde. Und das Fremdsein gehört zum menschlichen Dasein überhaupt. Adam und Eva wurden wegen ihres Ungehorsams aus dem Garten Eden herausgeworfen. Und damit wurde das gesamte menschliche Geschlecht verurteilt, als Ausländer auf dieser Welt zu leben. Fern von der Gegenwart Gottes. Als Fremde auf der Welt zu leben, ist die Konsequenz ihres Ungehorsams. Vielleicht empfinden wir deshalb manchmal ein Sehnen nach Gott und Zugehörigkeit, welches das Leben nicht erfüllt und nicht erfüllen kann. Mit Abraham, dem Vater des Glaubens, geht die Geschichte des Fremdseins aber weiter. Sie geht nicht nur einfach weiter, sondern sie wird erlöst und erfüllt. Gott ruft Abraham auf, seine Heimat und seine Familie zu verlassen, um in das Land zu ziehen, welches Gott ihm zeigen wird. Um Gott zu gehorchen, muss Abraham seine Heimat verlassen und in ein anderes Land ziehen, weit weg von seiner Heimat. Das Absurde ist, dass er nicht weiß, wohin es geht und Gott vertrauen muss. Die gute Botschaft ist, dass mit Abraham das Fremdsein nicht mehr ein Urteil ist. Das Fremdsein wird zum Teil eines Bündnisses mit Gott. Will Abraham gehorchen, so muss er als Fremder mit einem unbekannten Ziel durch die Welt ziehen. Als Ausländer zu leben, gehört zu diesem Bündnis, durch das Gott denen, die ihm nachfolgen, große Dinge verspricht. Unter den alttestamentlichen Patriarchen und in der Frühgeschichte des hebräischen Volkes ist das Bild des Ausländers verbindet das Leben als Fremdling mit einem gewissen Grad von Wurzellosigkeit. Hinzu kommt ein Sehnen nach Heimat und Dazugehören. Josef hat dieses Sehnen mit dem Wunsch, in seiner alten Heimat begraben zu werden, ausgedrückt. Mose hat seine Zerrissenheit mit der Benennung seines ersten Sohnes bestätigt. Das Alte Testament beschreibt auch, wie Fremde ausgenutzt werden können und mit mehr Fragilität und Unsicherheit leben müssen. Abraham hat mit seinen Angehörigen als Fremder in Palästina viele Herausforderungen erlebt und manchmal ist er nur knapp mit dem davongekommen. Ausländer haben häufig weniger Sicherheit und fühlen sich verletzbarer. Abraham musste zum Beispiel für das Felsgrab seiner Frau viel zu viel bezahlen. Als Ausländer war er abhängig, das Volk, unter dem er lebte, dass die ihm ein Felsgrab verkauften. Er konnte nicht so gut handeln und feischen. Er war ja abhängig. Vielleicht spricht das Alte Testament deshalb so viel über Gottes Schutz über Fremde. Das war besonders wichtig, nachdem die Israeliten das Land Kanaan erobert hatten. Das Alte Testament stellt den Fremden und das Waisenkind unter Gottes spezielle Obhut. Gott will somit die schwächsten Glieder der Gesellschaft schützen. Immer wieder wird das Volk Gottes im Alten Testament daran erinnert, sich um den Fremden in ihrer Mitte gut zu kümmern. Da steht zum Beispiel im 3. Mose 19, unterdrückt die Fremden nicht, die bei euch leben, sondern behandelt sie wie euresgleichen. Liebt sie wie euch selbst, denn auch ihr seid Fremde gewesen in Ägypten. Ich bin der Herr, euer Gott. Und das Volk wird aber auch aufgefordert, den Glauben an Gott rein zu behalten und Gott treu zu sein. Im Neuen Testament lebt das Volk Gottes unter römischer Besatzung. Jesus ruft in dieser Situation Menschen auf, ihm nachzufolgen. Von jetzt an wird das Volk Gottes nicht mehr durch nationale und ethnische Angehörigkeit definiert, sondern durch die Menschen, die Jesus nachfolgen und die sein Kreuz auf sich nehmen. Als Jünger von Jesus werden wir alle Pilger und ein Stück weit fremd von dieser Welt. Wie Hebräer 11,13 auch sagt, sind wir alle Gäste und Fremdlinge geworden auf dieser Welt. Das ist eine ungeheure Botschaft, denn von jetzt an leben wir alle als Gäste auf dieser Welt. Alle, die sich dann einer Gemeinde anschließen, sind Gäste und Fremdlinge. Da gibt es keinen Unterschied zwischen gläubigen Menschen, gleich welcher Herkunft. Im Leben Jesu sehen wir, wie Jesus eben diese nationale und ethnische Grenzen überwindet und wie das Reich Gottes für alle Menschen, wie er das Reich Gottes allen Menschen öffnet, gleich welcher Herkunft. In dieser Gruppe von Menschen, die sich um Jesus bildet und die ihm nachfolgen, befinden sich Juden, wie auch Nichtjuden. Da ist eine syrisch-phönizische Frau aus dem heutigen Libanon, die ganz demütig zu Jesus geht und um Heilung ihrer Tochter bittet. Da ist ein römischer Centurio, der von Jesus für seinen großen Glauben gelobt wird. Ein Glaube, wie ihn Jesus in ganz Israel nicht gefunden hat. Da ist auch eine Samariterin mit einem schlechten Ruf, die durch ihr Bekenntnis zu Jesus viele Menschen in Samarien zum Glauben führt. Und nachdem Jesus auferstanden und in den Himmel gegangen ist, verkündet Paulus, dass das Geheimnis, welches in der vorigen Zeiten den Menschen verborgen war, jetzt offenbar geworden ist. Nämlich, dass das Evangelium allen gilt und dass es bei Gott keinen Unterschied gibt zwischen Juden und Heiden. Also auch keinen Unterschied zwischen Ausländern und Nicht-Ausländern. Wie eben gesagt, wird das Bild des Ausländers fortan nicht mehr in einem nationalen und ethnischen Sinn gebraucht, sondern in einem metaphorischen. Von jetzt an sind alle Gläubigen Fremde und Gäste auf der Welt. Die Menschen, die Jesus nachfolgen, leben als Fremde auf dieser Welt, während sie auf dem Weg zu ihrer wahren Heimat im Himmel sind. Sie sind im Glauben an Jesus tief verwurzelt auf dem Weg. Wir sind aber geografisch gebunden. Und trotz allem Idealismus und Theologie sind wir an einem gewissen Ort geboren. Wir sind nicht staatenlos, sondern haben alle eine Nationalität, eine Kultur, eine Sprache und einen Pass, der uns erlaubt, in fremde Länder zu reisen. Wir können sogar sagen, dass Gott selbst an Zeit und Ort gebunden ist. Denn hat er sich nicht in seinem Sohn Jesus an einem bestimmten Ort in Bethlehem und zu einer ganz bestimmten Zeit vor ungefähr 2000 Jahren offenbart? So sind wir dankbar, dass wir nicht staatenlos sind und wir freuen uns, dass wir eine Heimat haben. Wir lieben unsere Kultur, das feine Brot und in Deutschland den Kaffee und den Kuchen. Wir schätzen es aber auch, Ausländer mit Ausländern auszutauschen und zu lernen, wie sie Probleme angehen und lösen. Wir haben alle einen reichen Hintergrund. Doch als Christen orientieren wir uns nach vorne. Wir trachten nach dem Reich Gottes. Wir machen Platz für andere und heißen die Fremden unter uns willkommen. Wir wollen sie doch einschließen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir im Glauben an Christus unsere Identität finden und in Gemeinschaft leben. Das Reich Gottes kann heimatlosen Menschen eine Heimat und viel Trost anbieten. Und eine konkrete christliche Gemeinschaft, wie ihr es seid, die an Ort und Zeit gebunden ist, kann das leben. Natürlich hat das Herausforderungen, aber das kann gelebt werden. Also dürfen wir voneinander lernen, auch aufeinander zugehen und das schließt den Fremden ein. Schon bald beginnt die Adventszeit und die Weihnachtszeit. Das ist eine gute Gelegenheit, andere einzuladen und ganz bewusst gastfreundschaftlich Gastfreundschaft zu zeigen. In der Gemeinde gibt es sicher auch Alleinstehende, deren Familien weit weg leben oder die gar keine Familie haben. Oder einsame Nachbarn. Es geht nicht nur um Ausländer. Aber Weihnachten ist auch eine super Gelegenheit, Ausländer einzuladen, die vielleicht noch nie Weihnachten gefeiert haben oder nicht einmal wissen, worum es geht. Es macht doch viel Freude, ein feines Essen zu kochen oder zu planen und eine kleine Familienfeier zu organisieren, womöglich mit Singen und einer Bibelgeschichte. Also Gemeinschaft ist sehr wichtig zum Aufbau von Identität. Manche finden es schwierig, in Jesus eine Identität zu finden. Gerade deshalb ist Familie, Freunde und christliche Gemeinschaft so wichtig. Durch sie kann Identität auch wachsen und entwurzelte Menschen können eine geistliche Heimat finden. Aber wer Gastfreundschaft zeigt, darf nichts zurück erwarten. 1. Johannes 4,19 sagt: Wir wollen Gott lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Nun aber zurück zum Neuen Testament. Der Apostel Paulus verkörpert den Ausländer im Neuen Testament am besten. Nachdem er seine gute Position als Pharisäer verloren hat, wandert er von Stadt zu Stadt als Zeltmacher und Prediger. Ich möchte meine Aufmerksamkeit jedoch besonders Jesus schenken. Jesus illustriert das Fremde besonders und auf eine neue Art. Er selbst beschreibt sein Dasein auf dieser Welt in Matthäus 8,20 mit folgenden Worten. Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber des Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegt. Kein anderer muss das Ausländersein, das Fremdsein so gut gekannt haben als Jesus. Er kam als Gottes Sohn in die Welt und blieb für die meisten ein unerkannter Fremder. Selbst seine Jünger brauchten lange, bis sie merkten, mit wem sie es zu tun hatten. Jesus behauptete, sein Reich sei nicht von dieser Welt und ist für uns ans Kreuz gegangen, um uns mit Gott zu versöhnen. Damit hat er das Fremdsein auf sich genommen, um uns, die Gott fremd waren, Gott nahe zu bringen. Er hat mit seinem Tod das Fremde, welches zwischen uns und Gott steht, auf die Seite gewischt und die Tür für eine tiefe Gemeinschaft geöffnet, die uns sonst unmöglich gewesen wäre. Das, was am Anfang der Menschheitsgeschichte stattgefunden hat, im Garten von Eden, als die Menschen ausgestoßen wurden, das hat Jesus überwunden. Deshalb müssen wir keine Fremde mehr sein bei Gott. Doch Jesus hat nicht nur das Fremdsein überwunden, er hat mit seiner Auferstehung auch das Böse, den Krieg und den Tod überwunden. Und Jesus lädt alle ein, die mit ihm gehen wollen, ihm zu vertrauen. Er sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und diesem Jesus dürfen wir jetzt alle unsere Unsicherheiten bringen, unsere Sehnsüchte, unsere Identitätslosigkeit und unsere Zerrissenheit. Nicht, weil wir dann keine Probleme mehr haben. Im Gegenteil, vielleicht haben wir dann sogar noch mehr. Doch wir haben jemanden, der mit uns auf dem Weg ist und dem wir vertrauen können. Deshalb dürfen wir, die in einer Zeit des Krieges in Syrien und in Irak, wie auch an vielen anderen Orten, den es da gibt, wie auch einer Zeit der allgemeinen Unsicherheit, und in einer Welt, wo der Terrorismus überall einschlagen könnte, uns daran erinnern, dass wir nur Gäste und Ausländer sind auf dieser Welt. Wir dürfen unsere Fremdheit ablegen und Identität in Jesus finden und Gott vertrauen. Und mit diesem Gottvertrauen dürfen wir auch auf andere Menschen zugehen und unsere Freude mit ihnen teilen. Ich möchte meine Predigt mit den Worten in Hebräer 11,10 abschließen. Nein, sie sehnten sich nach einer besseren Heimat, nach der Heimat im Himmel. Deshalb bekennt sich Gott zu ihnen. Er will ihr Gott und Herr sein, denn für sie hat er eine Stadt im Himmel gebaut. Amen.